Guten Morgen, Herr Hepfer, an diesem ja doch sehr frühen Zeitpunkt des Tages schon, um sich mit einer so komplizierten Materie auseinanderzusetzen, wie es die Verschwörungstheorien doch sind. Aber von was sprechen wir denn immer genau, wenn wir Verschwörungstheorien meinen? Das ist ja ein sehr großer Begriff und viele Leute sehen sich ja zu Unrecht auch erstmal damit gebrandmarkt schon. Was meint man? Gibt es eine genaue wissenschaftliche Definition davon?
Wie immer in der Wissenschaft streiten sich natürlich die Geister. Ich würde es runterbrechen auf die beiden Bestandteile und sagen, gut, wir haben einmal die Theorie. Theorien haben wir in vielen Bereichen, die vereinfachen die Welt für uns, sodass wir zu Vorhersagen kommen, darüber, wie sie sich wohl weiterhin verhalten wird, sodass wir darauf reagieren können. Insofern würde ich Verschwörungstheorien durchaus unter Theorien subsumieren. Auch da streiten sich schon die Geister. Es gibt Leute, die sagen dann sowas wie, Theorien sind das eigentlich nicht wirklich, das sind eigentlich eher Ansätze, die aus dem ideologischen Bereich kommen. Denke ich nicht. Also man kann schon sagen, Verschwörungstheorien, jedenfalls wenn sie ausgearbeitet sind, sind schon Theorien. Sie sollen die Welt vereinfachen, sie sollen uns Handlungsoptionen eröffnen. Der zweite Teil, die Verschwörung, da haben wir, denke ich, eine inhaltliche Unterscheidung zu anderen Theorien, die sich relativ gut festmachen lässt. Also die Grundbehauptungen sind, es sind mehrere Personen beteiligt, die im Geheimen zum Nachteil der Allgemeinheit agieren und daraus erklären sich die Dinge, die in unserer Umgebung passieren.
Gibt es dann aber so eine allgemeine Funktionsweise, möchte ich mal irgendwie so platt sagen, wie dann eben diese, also jetzt auf den ersten Teil bezogen, den Sie gerade meinten, eben also nicht die Verschwörung an sich, das ist ja dann nochmal deutlich davon abzugrenzen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber meinen Sie dann, es gibt irgendwie so ein einheitliches Erklärungsmuster von, wie man verschiedene Verschwörungstheorien zusammenfassen kann?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie jetzt wirklich gut verstanden habe. Da Sie können natürlich, und das ist ja der Job der Philosophie, aus der ich ja auch komme, Sie können natürlich gucken, sind das Theorien, die gut gebaut sind, in denen alles stimmt, oder sind das Theorien, die zu wünschen übrig lassen, allein schon anhand ihrer Strukturmerkmale. Also natürlich ist nicht alles, was Sie so vor sich hin theoretisieren, schon gleich eine Theorie, sondern da gehört dazu, dass zum Beispiel die Aussagen in einer bestimmten Art und Weise aufeinander verweisen, sich gegenseitig stützen, dass da keine Löcher entstehen, keine Dinge auf einmal anders erklärt werden als mit dem Erklärungsansatz, den man da anlegt und ähnliches. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage jetzt beantwortet. Bei den Verschwörungstheorien sonst vielleicht, das wäre die andere Weise, wie ich sie verstanden habe. Wir haben bei Verschwörungstheorien natürlich solche, die auf echten Verschwörungen beruhen, von denen ist die Geschichte voll. Und es gibt solche, die ausgedacht sind. Und es ist immer nicht einfach, da eine Trennlinie zu ziehen.
Ja, das war nicht so mehr mein, ich dachte mehr so, ob es man ja wirklich Übermittlungsweisen, wie baue ich eine Geschichte auf, um sie irgendwie so zu verzerren zu können, dass ich sie selbst bestimmen kann, ob es da einfach irgendwie generell umfassende Strategien geben könnte, die eben dann sozusagen als Verschwörungstheorien bezeichnet werden können. Das war so ein bisschen meine Idee.
Wir haben bestimmte Merkmale natürlich, die Verschwörungstheorien von anderen unterscheiden. Also nicht auf der inhaltlichen Schiene, das ist nochmal ein eigenes Thema, sondern schon auf der strukturellen Schiene. Sie erklären alles aus einem Prinzip. Das tun normale Theorien, die sich auf die Welt beziehen, nicht. Also das ist schon mal ein klares Indiz dafür, dass wir es hier mit einer Theorie zu tun haben, die nicht so funktioniert wie normale wissenschaftliche oder Alltagstheorien. Sie haben dieses eine Prinzip, hinter allem steckt eine Gruppe von undurchsichtigen Personen, die im Geheimen agiert, zum Nachteil der Allgemeinheit. Und daraus erklärt sich dann der ganze Rest. Und an diesem Dogma dürfen Sie auch nicht rütteln. Gibt es verschiedene Immunisierungsstrategien. Auch da unterscheiden sich Verschwörungstheorien in aller Regel von unseren Alltagstheorien und unseren wissenschaftlichen Theorien. Ein ganz wichtiges Moment dabei ist sicherlich, dass Verschwörungstheorien tatsächlich hergehen können und die Abwesenheit von Beweisen als Beweis für ihre Theorie deklarieren können. Also sagen, seht euch an, wir finden keine Beweise, seht euch an, wie mächtig die Verschwörer sind. Die können sogar sämtliche Beweise unterdrücken. Also, das ist dann der Schluss, also muss hinter dieser ganzen, diesem ganzen Ereignis oder hinter den Ereignissen eine Verschwörung stecken. Das haben sie in keiner anderen Theorie.
Gibt es denn Personengruppen, die vielleicht besonders anfällig sind auf Verschwörungstheorien, also weil sie zugänglich sind auf diese Erklärmuster, die Sie gerade skizziert haben?
Die Soziologie und die Psychologie informieren uns, dass Leute, die bereits an eine Verschwörungstheorie glauben, leichter bereit sind, an andere zu glauben. Generell gilt natürlich, dass wir es hier mit geistigen Abkürzungen zu tun haben. Also Erklärungen, die relativ einfach sind und auch das im Unterschied zu den meisten normalen und Wissenschaftstheorien ein klares Gut-Böse-Schema zugrunde legen. Das heißt, wenn Sie an eine Verschwörungstheorie glauben, dann wissen Sie meistens ganz genau, wer die Bösen sind und wer die Guten sind. Und Sie stehen natürlich auf der richtigen Seite. Denn Ihnen geht es ja darum, das dann aufzudecken. Häufig.
Ja, das macht natürlich vieles einfacher, wenn man Ansätze verkürzt. Gibt es aus Ihrer Perspektive da ein spezifisches Rechts-Links-Spagat, in dem sich Verschwörungstheorien vielleicht bewegen? Wir sprechen ja an der Stelle auch so von der typischen Querfront. Was ist das eigentlich und taucht es Ihrer Meinung nach tatsächlich auf? Ist es erkennbar als Muster oder hervorhebbar, belegbar?
Ja, ich habe meine Schwierigkeiten mit dieser Rechts-Links-Unterscheidung, die ist schon lange, also ich sehe, im Moment haben wir ja so eine Vermischung auch, da findet tatsächlich ein Schulterschluss bei einigen Themen statt und ganz merkwürdige Allianzen von Leuten, die an dieselben oder in ganz ähnliche Verschwörungen glauben, die sich auf der gegensätzlichen Seite des politischen Spektrums befinden. Ich denke sehr an diese Flüchtlingsdebatte oder was auch immer, wo sie auf einmal dann die extreme Linke und die extreme Rechte im seltsamen Schulterschluss erleben. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet.
Ja, also es skizziert auf jeden Fall den Punkt, den wir ansprechen wollten, hatten da auch diese Schwierigkeit mit der Begrifflichkeit rechts-links, aber Ihre Antwort, finde ich, kommt unserer ursprünglichen Intention sehr entgegen.
Da sind wir uns ja schon fast einig hier. Ich würde dann jetzt mal zum etwas schwierigeren Spezialfall Daniele Ganser überleiten wollen, der ja so ein bisschen auch Grund dieses Interviews hier ist. Ich hatte mir ja vor drei Tagen einen Vortrag von ihm in Erfurt angehört. Sie hätten auch mal kurz reingehört oder sich andere YouTube-Videos angeschaut von ihm. Da findet man ja auch so einiges. Wir sprechen natürlich jetzt hier schon im Kontext von Verschwörungstheorien. Das wird der Sache natürlich nicht gerecht, so einfach irgendwie ihn jetzt zu brandmarken. Aber was kann man denn zu ihm sagen? Ist es wirklich einfach nur eine höchst fahrlässige wissenschaftliche Arbeit, die er da darlegt? Oder plumpe Verallgemeinerung? Oder was macht dieser Mensch jetzt genau eigentlich denn?
In erster Linie denke ich, das ist ein sehr cleverer Selbstvermarkter und er bedient sich durchaus typischer Argumentationsmuster der Verschwörungstheorien. Das können wir im Einzelnen auch gleich noch sehen. Was es, glaube ich, so schwierig macht und warum er dann auch so polarisiert, ist, dass er eine geniale Vermischung von durchaus bedenkenswerten Ansätzen hat und einer Argumentationsstrategie, die eben dann doch so ein kleines bisschen halbseiden ist und ihn dann zum Teil auch zu, ja eher, würde ich sagen, von der Wissenschaft jedenfalls nicht gedeckten Äußerungen bringt.
Ist es so, das Hauptproblem Sie hatten es ja vorhin schon angesprochen, Verschwörungstheorien verallgemeinern auch einfach sehr, weil, so würde ich mal so eine Idee von mir sagen, wird man auch einfach leichter bekannt? Ist das sein Hauptmechanismus, mit dem er arbeitet?
Ja, also ohne steile Thesen werden Sie natürlich nicht zu Vorträgen eingeladen, das ist mal klar. Und das hat er sehr gut verstanden und bedient das ja wohl auch ganz gut, also nach dem, was ich da so gesehen habe. Nicht, also wenn Sie dran denken, was er so sagt, da können Sie zunächst können Sie mal bei vielen Sachen durchaus zustimmen und da kommt ja auch, gibt sich auch sehr viel Mühe, seriös rüberzukommen. Er fordert uns zum Beispiel auf, selber nachzudenken, selber zu recherchieren. Gute Sache, würde ich auch sofort unterschreiben. Er fordert uns auf, nicht in Infohäppchen, uns mit Infohäppchen abspeisen zu lassen, sondern in Zusammenhängen zu denken. Auch das ist eine Sache, damit hat er natürlich vollkommen recht. In vielen Teilen übt er sich ja auch berechtigte Medienkritik. Und natürlich diesen durchaus zustimmungswürdigen Punkt, dass das nicht gerade für uns als Spezies spricht, dass wir uns immer noch die Köpfe einschlagen. Da reitet er ja auch gerne drauf rum. So viel zur positiven Seite. Ich meine, wenn wir uns das ein bisschen genauer ansehen, dann sieht es, dann kommt er natürlich schon etwas anders rüber. Also neben diesen Allgemeinplätzen, die wunderbar zustimmungswürdig sind, finden wir da eben auch relativ viel Problematisches dann.
Würden wir vielleicht einfach mal in Bezug auf die Medienkritik von Herrn Ganzer nochmal nachfragen, wie Sie die beurteilen? Sie hatten sich ja die Tonaufnahme vom Vortrag am 20.08. auch angehört, die wir gemacht haben. Wie beurteilen Sie die Medienkritik von Herrn Ganzer, wo er sehr auf die Medienkompetenz seines Publikums auch appelliert?
Ja, also er hat meiner Meinung nach durchaus recht mit dieser Geschichte, dass wir uns heute häufig dazu verführen lassen, in Infohäppchen zu denken oder uns füttern zu lassen mit Infohäppchen. Dieser Attentismus, den uns die neuen Medien vor allen Dingen aufnötigen, indem sie uns dann mit irgendwelchen Push-Nachrichten darüber informieren, was gerade aktuell am Kochen ist, das führt natürlich schon dazu, dass wir häufig die Zusammenhänge aus dem Blick verlieren. In dem Vortrag, den er jetzt am 20. gehalten hat, da kommen natürlich dann auch so Sachen wie, ich kann mich nicht an den genauen Wortlaut erinnern, aber er sagt irgendwie sowas wie, denken Sie an die Bild-Zeitung, die desinformiert Sie systematisch. Nachsatz sagt er dann, lesen tue ich die aber nicht. Da fragt sich natürlich schon, woher weiß er das dann, wenn er die Bild-Zeitung nicht liest, dass sie systematisch desinformiert.
Ja, das fand ich auch einen interessanten Punkt, immer mit dieser Bild-Zeitung, also jetzt gar nicht diesen Widerspruch, den Sie gerade da aufgeworfen haben, sondern mehr so allein das Beispiel der Bild-Zeitung, das war mir irgendwie schon zu plump so. Also die Bild-Zeitung wegen ihrer journalistischen Arbeit zu kritisieren, finde ich zu einfach. Und vor allem dann als positiv Gegenbeispiel Russia Today zu bringen, ist ja auch höchst fragwürdig. Aber ich müsste gerade bei diesen Medienhäppchen, die, wie Sie es nannten, bleiben, weil wir uns nach dem Vortrag so dachten, hatte er eigentlich nicht genau das Gleiche gemacht irgendwie? Also wir sind von innerhalb von gut 2 Stunden von 1945 bis 2018 die ganze Weltgeschichte durchgaloppiert und waren bei keinem Ereignis länger als 10 Minuten. So ist das. Das ist ja dann ein ähnliches Prinzip einfach. Wie kann man das denn dann irgendwie rechtfertigen also in seiner Sichtweise?
Er hat das ja sehr clever gemacht. Er hat ihnen sozusagen den geheimen Plan hinter dieser ganzen Geschichte verkauft, diesen Vortrag. Ne? Er hat gesagt, ja, hinter allem steckt ein geheimer Plan oder steckt ein Plan. Und das hat er versucht mit diesen Häppchen zu belegen, was natürlich auch nur dann funktioniert, wenn sie sehr selektiv vorgehen, wenn sie sagen, also ich weiß jetzt, wie der Plan läuft und ich suche mir die Sachen raus, die das belegen. Sie haben natürlich schon recht, das waren auch eher Häppchen, aber er hat versucht, die in Zusammenhang zu stellen. Und dann ergibt sich natürlich schon ein Bild. Und sein Erklärungsansatz, der hat ja sozusagen als Ausgangspunkt den Imperialismus der USA. Nicht? Den meint er herausgearbeitet zu haben, indem er dann auf so ein paar Äußerungen hinweist, die da gefallen sind von Politikern und rührt das alles zu so einem großen Bild zusammen. Und wenn Sie erstmal diese Voraussetzung gekauft haben, dann erschließt sich natürlich alles anhand dieses Interpretationsmusters. Böse USA, das sind die einzigen, die Machtpolitik betreiben. Er hat dann in diesem Vortrag, wenn ich mich richtig erinnere, sowas gesagt wie, naja, was wollen die? Die wollen Eurasien destabilisieren, das heißt also Russland und Europa gegeneinander aufsetzen. Das arbeitet natürlich mit einer starken Suggestion, nämlich der Suggestion, die USA seien das einzige Land der Welt, das Machtpolitik betreibt. Das tut niemand anders, das tun nur die. Das scheint mir schon relativ merkwürdige Behauptung und völlig zu trennen natürlich von dieser Behauptung. Haben wir das überhaupt nötig, auf globaler Ebene hier in so Kategorien zu operieren? Müssen denn alle unbedingt ihre Macht und ihren Einfluss immer zu vergrößern wollen? Ich meine, dass die anderen das auch tun, das ist für alle klar, die dann nicht hundertprozentig auf ein Ganzer einsteigen, nicht? Also, dass Europa seine eigenen Interessen verfolgt, dass Russland seine eigenen Interessen verfolgt und dass da letztlich mehrere verschiedene Akteure gegeneinander stehen, die alle mehr oder weniger das Gleiche tun.
Herr Ganzer hat sich ja in seinem Beitrag, das haben Sie ja auch gerade schon mal angerissen, immer nur auf Teile der Historik bezogen, die ganz praktikabel quasi seine Theorie untermauert haben. Schätzen Sie das einfach als grob fahrlässig ein aus Perspektive wissenschaftlichen Arbeitens oder ist das schon bewusste Täuschung in Anführungszeichen und damit auch quasi ein Grundmuster von Verschwörungstheorien und sehr bewusst und strategisch voraussichtlich auch gewählt?
Also das sehe ich schon ganz klar in so einer verschwörungstheoretischen Perspektive, nicht? Selektive Quellenauswahl, selektive Wahrnehmung, asymmetrische Beweisführung, also ich nehme nur das wahr, was meine Theorie stützt und ignoriere das, was all das, was ihr entgegenstehen könnte oder sie untergraben könnte. Also wenn wir bei diesem Beispiel hier bleiben, ganz wichtiger Punkt für ihn ist ja der Legalismus, nicht? Also das weist, glaube ich, immer wieder darauf hin auch. Ich habe den Vortrag jetzt nicht so gründlich nachgehört, aber weist dann ja doch relativ häufig darauf hin, dass USA völkerrechtlich oder gegen das Völkerrecht verstößt.
Ja, genau, das Gewaltverbot. Ja.
Und das begründet er dann so damit, dass da eben für diese Kriege im Nahen Osten häufig kein Mandat der Völkergemeinschaft vorgelegen hat. Und damit ist für ihn die Sache klar. Denn zum Beispiel in Syrien jetzt konkret sagt er ja, naja, Russland wurde eingeladen vom Assad-Regime in Syrien Bomben abzuwerfen. Deswegen geht das in Ordnung. Das ist natürlich ein sehr schiefer Legalismus, den er da vertritt. Denn er blendet gekonnt aus, dass Russland damit natürlich auch ein Regime unterstützt, das völkerrechtswidrig wohl Chemiewaffen eingesetzt hat, nach allem, was wir wissen. Da gibt es eine Konvention, diese Chemiewaffenkonvention von 92, Fortsetzung einer früheren Vereinbarung, ich glaube 1925 oder so das erste Mal getroffen. Da verstößt also ein Regime wohl relativ klar gegen das Völkerrecht, wird aber von einer anderen Macht unterstützt. Das findet er völlig in Ordnung. Von einer Macht im Übrigen, die ja auch durchaus willkürlich mit ihren internen Kritikern umgeht und da wohl ja auch nicht immer sich an Recht und Gesetz hält.
Ja, ich hatte ihn auf diesen letzten Punkt eben gerade auf den Syrien-Konflikt auch angesprochen, wie er das denn sieht, nur diesen einen Teil der Geschichte zu erzählen und Russlands Legitimität einfach daraus abzuleiten, dass sie eben eingeladen worden sind. Ist das seine Antwort darauf, meinte er, war dann einfach nur, ja, man kann nie die ganze komplette Geschichte zu erzählen. Was sagen Sie dazu?
Also ich halte das, was er da macht, für einen arg naiven oder was er da zugrunde legt, für einen arg naiven Legalismus. Nicht? Das ist so ein verbreiteter Irrglaube, dem auch viele Juristen und Juristinnen anhängen, dass solange alles im Rahmen der Legalität ist, die Sachen völlig okay sind. Das ist klarerweise falsch. Denken Sie zum Beispiel an diese Bankengeschichte, wo es um diese Credit Default Swaps ging, nicht? Diese Papiere, die die Bankenkrise ausgelöst haben. Das war wohl legal. Okay, war es nicht. Oder denken Sie bei der nächsten Mieterhöhung daran, nicht? Wenn Ihr Vermieter Ihnen 50% drauflegt. Das mag legal sein. Okay, scheint mir das trotzdem nicht. Oder denken Sie an die Rassentrennung, ein historisches Beispiel, nicht? Da gab es dann auch irgendwie einen Südstaat der USA oder einen Südafrika, das war legal, okay, war es nicht. Und das scheint mir schon eine etwas merkwürdige Art und Weise davor zu gehen und zu argumentieren und überzeugt mich also nicht. Aber es ist schwer zu erkennen, was da im Argen liegt natürlich, wenn man nicht die Zeit hat, da nochmal in Ruhe drüber nachzudenken, sondern einfach in so einem Vortrag sitzt und dann praktisch so eine Gedankenkette präsentiert kriegt, in der alles sich so logisch ineinander fügt.
Wir regen dann auch nochmal an, letztendlich, dass alle darüber nachdenken, was sie von Herrn Ganser gehört haben. Das ist vielleicht ganz praktisch, das einfach auch kritisch zu reflektieren. Und Ihnen möchten wir danken für dieses Interview und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.